Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ein besonderer Gottesdienst. Das Quartal geht zu Ende. Das Jahr geht zu Ende. Und wir feiern heute miteinander hier Abendmahl. Und als Gedanken dazu möchte ich mit euch über eine Frage nachdenken, über die wir sicherlich schon alle mal nachgedacht haben. Es ist diese Frage, ob Jesus der Christus war. War Jesus der Christus? Dazu diese Geschichte. Es war der schrecklichste Tag im Leben dieser Jünger. Ihre Enttäuschung hielt an bis zum Sonntag. Sie hatten doch gehofft. Ja, sie hatten doch vertraut. Sie hatten geglaubt, er wäre derjenige, der sie erlöst vom Joch der Römer. Der es in die Freiheit bringt. Der einen irdischen Thron aufbaut, auf den er sich setzt. Und dann dürfen sie mit ihm gemeinsam regieren. Aber nun hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Sie waren dabei, sie haben das gesehen. Und er wurde in eine Grabeshöhle gelegt. Und sie dachten, zumindest dieses Gerücht machte die Runde, die Leiche wurde gestohlen. Er ist nicht mehr im Grab. Und da gingen diese beiden miteinander und es kam ein Fremder zu ihnen. Zumindest wurden ihre Augen gehalten. Sie erkannten ihn nicht, heißt es dort. Wir wissen, wer er war. Sie wussten es nicht. Und dieser Fremde kommt zu ihnen dort in Lukas Kapitel 24 und er nimmt Anteil an ihrer Enttäuschung, er nimmt Anteil an ihrer Trauer, die sie noch in sich tragen. Und die große Frage, was ist da geschehen? Wie geht's jetzt weiter? Was wird aus uns? Und er fragt sie. Er fragt sie dort in Lukas 24 und wenn ihr die Bibeln dabei habt, dann können wir das gerne mit öffnen. Dort in Lukas 24, ab Vers 17. Es ist dort diese Frage, die er diesen beiden Jüngern stellt, die Jünger aus Emmaus, so nennen wir sie, weil sie dort auf diesen Ort hinzusteuern. Lukas 24, ab Vers 17. Am Ende vom Lukas-Evangelium, dort ab Vers 17. Diese Frage, was habt ihr hier untereinander besprochen? Warum seid ihr so traurig? Er nimmt Anteil an ihrer Enttäuschung. Anteil an ihrer Trauer. Und dann kommt die Antwort von Kleopas. Er wird uns namentlich hier genannt. Und er wundert sich, ja, bist du denn der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Weißt du es wirklich nicht? Hat sich das nicht herumgesprochen? Haben das nicht alle mitbekommen? Hast du das etwa nicht mitbekommen? Fast so ein bisschen Ironie in der Geschichte, weil sie reden ja gerade mit dem, der es ja wohl mitbekommen hat. Er hing ja selber am Kreuz. Komische Frage, ne? Hast du selber nicht mitbekommen? Aber Jesus gibt sich ihnen bewusst nicht zu erkennen. Er nicht, möchte sie nämlich ein Stück des Weges begleiten und er möchte mit ihnen eine Reise beginnen. Eine Reise, die nicht zum Glauben führt, durch das Schauen und durch Wunder, sondern durch das Schauen und Vertrauen auf das geschriebene Wort. Und Jesus fragt nach, Vers 19, ja, was ist denn da geschehen? Und dann kommt die ganze Latte, ne? Ja, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, da haben wir die Hoffnung, wir hofften, er sei der, welcher Israel erlösen wollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Und zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren nämlich am Morgen früh beim Grab und fanden seinen Leib nicht. Und kamen und sagten sie, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen. Mit anderen Worten, wie glaubwürdig ist das denn? Und etliche der Unsrigen gingen zum Grab und fanden es so, wie es die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Die große Frage steht im Raum, was bedeutet das? Und dann kommt Jesus. Diese Bilder kommen übrigens aus einem Film, den man auch bei YouTube finden kann, den die Mormonen gemacht haben. Und dann kommt hier das Wort Jesu in Vers 25. O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Ist unser Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Und dann Vers 26, musste nicht der Christus diese leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Musste das nicht alles so geschehen? Warum musste das geschehen? Weil es so vorhergesagt war. Weil es so geschrieben stand. Und dann kommt Vers 27. Vielleicht wärst du da auch gerne mal dabei gewesen, ne? Eine spannende Bibelstunde mit Jesus Christus. Er begann bei Mose und allen Propheten. Er legt ihm quasi aus dem Alten Testament aus, was sich auf ihn bezieht. Er legt ihnen aus den Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Stand sein Leben schon fest? Ja. Bis ins kleinste Detail vorausgesagt? Ja, tatsächlich. Schaut in der Begegnung, die wir hier haben, wo Jesus seine ersten Jünger sammelt. Da ist es doch der Philippus, der gerade Jesus gesehen hat, der zu diesem Nathanael kommt. Und Nathanael genau mit diesen Worten einlädt, auch mal zu Jesus zu kommen und Jesus kennenzulernen. Johannes 1, Vers 45, wo er zu ihm dann sagt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Jesus selber hat er doch immer wieder gesagt, auch hier im Gespräch mit den Schriftgelehrten, Johannes 5, 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das heißt, sein Leben stand schon geschrieben, es stand schon fest. Ja, es ist tatsächlich so erstaunlich, wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben, wer das mal machen möchte und sich da mathematisch hineindenken möchte. Wenn es nur eine einzige Prophezeiung gegeben hätte, sie wäre ja möglich gewesen. Wahrscheinlichkeit 50-50. Aber dass zwei sicher eintreten, dass drei sicher eintreten, dass zehn sicher eintreten, dass 100 sicher eintreten. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich so gering, dass man hier ganz klar von einem Wunder spricht. Und wir staunen dürfen über diesen großen, allmächtigen Gott. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, diese Prophezeiungen zu zählen. Gesichert sind 300. Und ich wende mich jetzt an die Zuschauer und ihr hier anwesend habt es ja bekommen, als ihr heute zum Gottesdienst gekommen seid, da habt ihr einen Zettel in die Hand bekommen, wo 30 dieser bedeutenden Prophezeiungen draufstehen. Und die heute zuschauen hier im Livestream, auch euch möchte ich herzlich willkommen heißen. Ihr seht da jetzt einen Link eingeblendet, wo ihr euch diesen Zettel herunterladen könnt. Die 30 wichtigsten Prophezeiungen. Vielleicht gibt's auch welche hier im Raum, die keine erhalten haben. Es sind noch welche übrig. Meldet euch, die Diakone gehen durch die Reihen, die Saaldiakone teilen es aus und da könnt ihr noch welche bekommen. Aber wie gesagt, es hat sich auch jemand die Mühe gemacht, mal zu schauen, wie viel es darüber hinaus gibt. Und der kam tatsächlich auf 365. Also für jeden Tag eine. Und auch dieser Link ist jetzt eingeblendet und ihr findet diese Daten auch auf den Zetteln, die hier ausgeteilt werden. Das ist natürlich jetzt ein Dokument, das hat ausgedruckt 11 A4 Seiten. Die konnte ich euch jetzt nicht geben. Und das Dokument ist auch auf Englisch. Also wer das auch haben möchte und sich herunterladen möchte, kann auf diesen Link klicken. 365 messianische Prophezeiungen. Wer noch kein Andachtsbuch für nächstes Jahr hat, kann das also nehmen und hat für jeden Tag eine messianische Prophezeiung. In der Predigt kann ich mir jetzt auch nicht alle 30 anschauen. Das wäre zu viel. Wir haben ja, wie gesagt, heute Abend mal, wo wir miteinander auch dafür uns die Zeit nehmen möchten. Aber ich möchte in dieser Predigt mal mit euch die wichtigsten durchgehen. Die wichtigsten messianischen Prophezeiungen. Für manche vielleicht eine Erinnerung, für andere vielleicht auch was Neues. Auf jeden Fall haben wir einige dieser Prophezeiungen, die uns zeigen, woher der Messias kommt. Was also seine Abstammung ist. Natürlich ganz klar, er kommt aus der Linie von Adam und Eva, kommen wir ja alle irgendwo. Natürlich auch aus der Linie von Noah, da stammen wir auch alle irgendwo ab. Dann kommt Sem, bin ich bei uns nicht mehr ganz so sicher, ja, wie es dann weiterging. Aber es wird dann immer enger. Abraham, dann kommt Isaak, nicht Ismael, sondern Isaak. Dann ist es Jakob, nicht Esau, sondern Jakob. Und dann ist es Juda, nicht Josef. Man könnte aufgrund der Geschichte von Josef meinen, dass er derjenige ist, von dem es dann weitergeht. Nein, von Josef kommt dann Ephraim und Manasse. Und wir wissen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Aber dass es Juda ist? Erstaunlich. Juda. Ja, als sie sich dann versammeln um das Bett ihres Vaters, der dann den Namen Israel trägt, da gibt er den Segen an Juda. Und sagt hier in 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt. Ich kann jetzt heute in dieser Predigt nicht auf jedes Wort und jedes Detail tiefer eingehen, aber auch hier dazu nur als Hinweis ließe sich noch mehr sagen, bis der Shiloh kommt. Wir sehen hier ganz kleinen Hinweis auf den Messias. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also das ist diese Linie. Diese Linie zu Israel, aber dann geht's halt weiter zu Juda. Und wenn man sich diese Geschichte dann weiter anschaut, das ist klar, hier wird's dann noch enger, als Israel sich einen König wünscht und dieser König, die Königswahl, fällt auf Saul aus dem Stamme Benjamin, könnte man auch hier die Frage stellen, ist es vielleicht doch nein, es wurde vorhergesagt, es soll Juda sein. Und dann ist es König David. Und es bleibt König David. Und immer einer seiner Nachkommen auf dem Königsthron in Israel, im Südreich Israel. Der Nachkomme, der Messias, soll aus dem Hause Davids kommen. Jede Menge Texte, die uns im Alten Testament das ankündigen. Hier dieser Text aus Jeremia 33. Es heißt dort, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Jeremia, das sollten wir uns vielleicht erinnern, Jeremia ist hier so der letzte Prophet, der noch zurückgeblieben ist in Jerusalem. Einer seiner Zeitgenossen, der zur selben Zeit lebt, ist ja der Prophet Daniel, der mit jungen Jahren ins Exil gebracht wird und dort am Hofe des Königs lebt. Und ein weiterer Zeitgenosse zu dieser Zeit ist der Prophet Hesekiel, der lebt unter den Weggeführten. Ja? Also Jeremia ist so der Prophet, der das noch mit begleitet und dann auch leider mit anschauen muss, wie Jerusalem zerstört wird und dann auch die Klagelieder schreibt. Und zu dieser Zeit haben wir hier, wo es so aussieht, das würde jetzt alles untergehen, diese Verheißung, auf dem Throne Davids wird einer kommen. Und diese Zeit, heißt es hier, wird sich sicher erfüllen. Es gibt noch mehr Texte dazu, wenn es um die Abstammung und Herkunft geht. Hier zum Beispiel wird uns vorausgesagt, dass die Mutter eine Jungfrau ist. Das ist ja schon ein Wunder, wie will man das erklären? Ne? Wenn eine Frau von einem Manne nichts weiß und dann doch schwanger wird, ganz klar ein Wunder. Jesaja 7,14 sagt es voraus, dieses Zeichen wird gegeben, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt ja Gott mit uns. Natürlich bezog sich das auch in gewisser Weise auf die Frau des Propheten Jesaja, die dann schwanger wird und einen sehr seltsamen Namen dem Sohn dann gibt. Ja, Yashalal Chashbaz. So würden wir wahrscheinlich unsere Kinder nicht nennen, okay? Mayashalal Chashbaz. Aber hier geht es tatsächlich um eine Ankündigung, die im Neuen Testament aufgegriffen wird und ganz klar mit dem Messias in Verbindung gebracht wird. Als der Engel Gabriel dann kommt zu Maria, und das ist eine Geschichte, die wir zu dieser Zeit uns gerne immer wieder in Erinnerung rufen, da wundert sie sich doch und sagt, wie kann das sein, dass ich jetzt schwanger werden soll? Denn ich weiß doch von keinem Mann. Und in diesem Zusammenhang erinnert uns dann Matthäus daran und auch Lukas, vor allem hier Lukas, dass sie eine Jungfrau war und dass sich hier erfüllt, was schon vorhergesagt war. Weitere Texte über seine Abstammung und Herkunft, zum Beispiel dieser Text hier aus Johannes 7,42, da erinnert sich das Volk, schon mal gehört zu haben, dass doch geschrieben steht, dass die Schriften sagen, dass der Christus, der Messias quasi, aus dem Samen Davids kommt, also aus dem Dorf Bethlehem, so wie David. Steht das so in den Schriften? Ist das so vorhergesagt? So will ich mal, es wird immer enger, nicht wahr? Er soll aus dem Hause David kommen und dann soll auch seine Geburt noch in Bethlehem sein. Natürlich, klar, das war so vorhergesagt. In Micha lesen wir diesen Text. Du Bethlehem Ephrata, ein kleiner Ort unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ein ganz besonderer Text eigentlich. Weil wenn wir gerade auf der Suche sind, zu erkennen, was ist denn seine Abstammung, was ist denn seine Herkunft, und wir kommen auf einen solchen Text, ja natürlich, klar, in Bethlehem wird was passieren, da wird der Mensch. Aber eigentlich hat er vorher schon existiert. Der Text weist uns darauf hin, dass seine Ursprünge, wie es hier heißt, und das ist alles von der Schlachterbibel hier, ja, dass das von der Ewigkeit herkommt. Dass er gar keinen Anfang hat. Man könnte noch andere Texte hier als Referenztexte nehmen. Zum Beispiel im Psalm 55, Vers 20, möchte ich hier nur kurz erwähnen. Da ist auch die Rede davon, dass Gottes Thron von diesen Ursprüngen ist. Also er hat auch keinen Anfang. Gott hat nicht irgendwann angefangen zu herrschen. Seine Existenz ist von Ewigkeit her. Und andere Referenzen lassen sich hier auch ganz klar anführen. Zum Beispiel dieser Text noch hier aus Micha. Die Ursprünge, ich habe hier den Text von Hebräer 7,3 noch angegeben. Hier finden wir diesen Hinweis auf Melchisedek. Und hier wird die Parallele gezogen, weil dieser Melchisedek ja auch uns nicht verraten wird, wer ist denn sein Vater oder wessen Sohn ist er und wo kommt er nun genau her. Zieht hier, wir glauben ja, dass es Paulus war, der den Hebräerbrief geschrieben hat, zieht er diese Parallele und sagt, genauso ist auch der Sohn Gottes. Er hat keinen Anfang. Er ist von Ewigkeit her. Das sind natürlich jetzt Attribute, wo uns klar wird, für uns per Definition ist Gott ewig. Gott hat keinen Anfang. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Uns wird auch dieser Text noch gegeben aus Jesaja 9, Vers 6, wo dann die Rede davon ist, dass uns ein Kind geboren wurde, ein Sohn uns gegeben wird und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt kommen verschiedene Namen. Und wir sehen, das ist ein menschlicher Attribut und auch ein göttlicher Attribut, die miteinander verbunden werden. Ja, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. So viel zur Abstammung und zur Herkunft. Uns wird sogar der genaue Zeitpunkt vorausgesagt. Jetzt mit euch durch Daniel 9 durchzugehen, das würde ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Darum will ich es jetzt hier einfach nur mal anreißen und vielleicht haben wir da später mal Zeit dazu. Aber das ist doch faszinierend, wenn man sich das überlegt, wenn man das anfängt durchzurechnen. Da wird genau vorhergesagt, wann seine Taufe ist, nämlich im Jahr 27 nach Christus. Und wann seine Kreuzigung ist, nämlich 3,5 Jahre später. Es wurde vorausgesagt, 600 Jahre bevor das Ganze passiert ist. Und es hat sich alles genau erfüllt. Es hat sich alles exakt erfüllt, seine Taufe und seine Kreuzigung. Es wird uns auch vorausgesagt, was sein Auftrag ist und was sein Dienst ist. In 5. Mose hier ein Text, der ankündigt, dass es Gott ist, der einen Propheten schickt, wie mich, bezogen jetzt hier auf Mose. Er wird erweckt werden aus der Mitte des Volkes Israel, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Das Verständnis war natürlich dann in Israel schon klar, dass Gott immer wieder Propheten schickt. Aber als dann Johannes der Täufer auftrat und die Abgesandten der Pharisäer dann zu ihm kommen und ihm fragen, da fragen sie ihn eben auch, bist du der Prophet? Er ist ein Prophet, aber er ist nicht der Prophet. Jesus sollte der Prophet sein, wie er angekündigt war. In Jesaja 61 haben wir wieder einen Hinweis darauf, was sein Dienst ist und was sein Auftrag ist. Es heißt hier, der Geist des Herrn, des Herrscharens, oder der Geist des Herrn der Herrscharen ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Ihr erinnert euch, das ist doch der Text, den Jesus dann vorliest, als er dort in der Synagoge ist, in Nazareth. Und wo er dann auch zu den Zuhörern sagt, dieser hat sich heute erfüllt vor euren Ohren. Ja, er ist gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er ist gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Gesandt, die Gefangenen zu befreien. Und die Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Ein weiterer Text weist darauf hin, dass er kommt, um den Blinden die Augen zu öffnen. Sodass die taub sind, hören können. Dass die Lahmen wieder springen wie ein Hirsch. Ein wunderschönes Bild. Dass die Zunge des Stummen anfängt zu Lob singen. denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Ja, wenn der Messias kommt, dann wird er daran erkannt werden. Das war doch auch dann so der Punkt, wo Johannes der Täufer dann im Gefängnis saß und hörte, was der Jesus tat und sich dann auch die Frage stellte, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus hat die Jünger des Johannes eingeladen, hat gesagt, okay, schaut zu, was passiert. Und sie haben zugeschaut. Und dann gibt er ihnen diesen Text. Und sie haben das gesehen. Die Blinden konnten sehen, die Lahmen konnten gehen. Die Aussätzigen wurden rein. Es ist ein Wunder geschehen. Ja, der Messias zeigte hier seine göttliche Macht. Diesen Text gibt's aber auch. Es geht hier bis ins kleinste Detail. In Sacharja 9 wird uns vorausgesagt, dass er als König kommt, ein Gerechter, ein Retter. Und wie wird er nach Jerusalem kommen? Es wird ja hier Jerusalem direkt angesprochen. Es wird zu Jerusalem gesagt, er kommt zu dir. Er reitet auf einem Esel. Und hier wird uns das Detail noch gesagt, es ist nicht irgendein Esel, sondern es ist das Fohlen von einem Esel, von einer Eselin. Und wenn wir da im Neuen Testament nachlesen, sehen wir genau die Erfüllung, wie Jesus dann seine Jünger in den Ort schickt und ihnen schon genau voraussagen kann, ihr werdet zu diesem Haus kommen, da habt ihr dieses Tier, das ist dort angebunden und das bindet ihr los und wenn ihr gefragt werdet, dann sollt ihr das und das sagen und das Tier bringt ihr zu mir und es hat sich alles so genau erfüllt. Alles hat sich genau erfüllt. Auch dieses Detail wird vorausgesagt. Ich habe es hier noch in dieser Kategorie von Verrat, also von Auftrag und Dienst, ein Verrat. Im Psalm 41, Vers 10 lesen wir, dort heißt es, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, der tritt mich mit Füßen. Es betrifft Judas Iskariot, der dann tatsächlich, auch das wurde schon vorausgesagt in Sacharja Kapitel 11, der dann tatsächlich für Geld seinen Herrn und Heiland verratet. Und es waren genau 30 Silberlinge, der Wert eines Sklaven. So wird es vorausgesagt in Sacharja. Und genau hat es sich so erfüllt. Ja, es wird sogar noch das Detail vorausgesagt, dass man dann für dieses Geld einen Acker kauft. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Geschichte, dass es auch Judas Leid tut, und das Geld dann wieder den Hohenpriestern hinwirft. Er geht dann hin und in seiner Verzweiflung nimmt er sich das Leben. Und sie schauen sich dann das Geld an und kaufen für dieses Geld den Töpferacker, um dann dort die Fremden bestatten zu können. Vorausgesagt, vorhergesagt in Sacharja Kapitel 11 im Alten Testament. Das ist hier dieser Text aus Matthäus 26. Wo uns das geschildert wird, dass Judas Iskariot genau das macht. Aber Sacharja gibt uns sogar noch ein weiteres Detail. Der Herr hat Sacharja sogar auch sehen lassen in einer Vision und er hat es festgehalten für uns. Ich lese es hier aus Sacharja 12, Vers 10 über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, heißt es hier, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Nun haben sicherlich nicht alle in Jerusalem geweint. Es waren einige da, die gedacht haben, jetzt sind sie ihn endlich los. Aber es gab eine Schar an diesem Tag, die da weinte. Und es war eine große Enttäuschung für sie. Und sie haben auf ihn geschaut, der durchbohrt wurde. Dieses Wort finden wir dreimal im Alten Testament. Hier in Sacharja 12, Vers 1 ist eine Stelle. Eine andere Stelle ist Psalm 22. Ein Psalm, ein ganz klarer messianischer Psalm, wo sehr viele Details drin sind über das, was der Messias erleiden wird. Schon der erste Vers, oder eigentlich hier der zweite Vers, weil der erste Vers gibt uns ja nur ein paar Hintergrundinformationen, wer diesen Psalm geschrieben hat und wie er gesungen werden soll. In Vers 2 heißt es hier, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Hebräischen steht dort, Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist doch genau das, was Jesus am Kreuz sagt. Jesus zitiert am Kreuz diesen Psalm, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dort finden wir auch wieder in Vers 17 diesen Hinweis, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Somit wurde sogar schon exakt vorausgesagt, nicht nur, dass er sterben wird und sein Leben gibt, sondern auch wie. Versteht, als der Messias kam, wurde er genau daran erkannt, dass er die Vorhersagen im Alten Testament genau erfüllte. Alles genau erfüllte. Seine Abstammung aus dem Hause David, seine Geburt in Bethlehem von einer Jungfrau, den Auftrag, den Dienst, den er erfüllt, bis hin zu seinem Tod. Alles genau vorhergesagt. In Vers 19 gibt es noch dieses Detail, dass sie dann die Kleider unter sich verteilen. Gemeint sind hier dann die Wachen, ja, dass sie darum losen. Und der dritte Text, in der Textlesung haben wir schon gehört, den finden wir in Jesaja 53. Ihr könnt gerne eure Bibel mit öffnen. Ich habe jetzt hier nur so Auszüge hingefügt. Wir lesen das vielleicht mal gemeinsam. Ich denke, es passt sehr gut heute, dass wir miteinander Abendmahl feiern, um uns sonst das auch wieder in Erinnerung zu rufen, was hier schon vorausgesagt wurde, lange, lange Zeit, bevor es dann eintrat. Jesaja Kapitel 53. Was steht dort geschrieben? Ganz am Anfang natürlich die Frage, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wie wir so geoffenbart wurden. Ich lese weiter in Jesaja 53, Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht, wie er sah ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und dann kommen solche Aussagen in Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, da habt ihr dieses Wort wieder, er wurde durchbohrt, durchgraben. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es geht dann weiter, dass wir in die Irre gingen wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg und noch einmal wird betont und wiederholt. Und das ist ja so ein ganz klares Stilmittel, wenn man etwas Wichtiges sagen möchte. Das mache ich ja auch in der Predigt. Ja. Die wichtigste Aussage wird wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und so ist es hier auch. Immer wieder wird hier betont und gesagt, dass unsere Schuld auf ihn geladen wurde. Und er ist gestorben für uns. In den Details geht es dann so weiter. In Vers 6, er warf alle Schuld auf ihn. In Vers 7, er wurde misshandelt. Tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und dann heißt es wieder in Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. In Vers 9 wird uns angekündigt, dass er ein Grab einem Reichen bekommt. Was sich auch erfüllt hat. Josef von Arimathea war kein armer Mann. Und er gab sein Grab für ihn. In Vers 10 wird uns noch einmal gesagt, dass er sein Leben gibt als Schuldopfer. Und gleichzeitig wird hier angekündigt, dass er Nachkommen sehen wird. Das ist doch dann schon ganz kleine Ankündigung, dass er nicht im Grab bleiben wird. Wie sollte er dann sonst Nachkommen sehen, nachdem er sein Leben gegeben hat? Eine Ankündigung, dass es eine Auferstehung geben wird. In Vers 11 heißt es dann weiter, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und wird viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Noch einmal wird es hier erwähnt. Und in Vers 12, dass er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat, das wird ihnen dann hoch angerechnet, weil er, so heißt es ja im Neuen Testament, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Als Lösegeld. Für viele. Für dich. Und für mich. Es hat sich erfüllt. All das hat sich erfüllt. Ihr habt auf den Zetteln auch hinten drauf ein Zitat aus den Schriften von Ellen White. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es passt so gut, es zeichnet uns vor Augen, was es ihn gekostet hat. Und ihr könnt es gerne mitlesen auf den Zetteln, die ausgeteilt wurden oder auch hier an der Leinwand. Sie gibt uns gleich im ersten Kapitel in diesem besonderen Buch, der Sieg der Liebe, diesen Hinweis, dass Jesus durch sein Leben und seinen Tod mehr erreicht hat als die Rettung vor dem Untergang, den die Sünde verursacht hat. Satan wollte eine ewige Trennung zwischen Gott und den Menschen herbeiführen, aber durch Christus werden wir noch enger mit Gott verbunden, als wenn wir nie in Sünde gefallen wären. Wenn wir heute hier uns zum Tisch des Herrn nahen und Brot und Kelch entgegennehmen, dann erinnern wir uns doch genau daran, was es ihn gekostet hat. Und die Vergebung, die er uns anbietet, ist eine vollständige Vergebung. So wie wir es gerade gelesen haben, dürfen wir vor ihm leben, vor ihm stehen, vor ihm sein, mit ihm sein und er mit uns, als hätten wir nie gesündigt. Die Schuld ist komplett getilgt. Sie ist auf Null gesetzt. Hattest du 100.000 Schulden, 1 Million Schulden, 1 Milliarde Schulden? Die Schulden sind getilgt. Wir dürfen vor ihm sein, als hätten wir nie gesündigt. Ich lese weiter. Indem der Erlöser unserer Natur annahm, hat er sich durch ein Band mit der Menschheit verbunden, das nie zerreißen wird. Für alle Ewigkeit bleibt diese Verbindung bestehen. Was bedeutet das? Na, lest weiter. Johannes 3,16, ein bekannter Text. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Er gab ihn nicht nur hin, weil er unsere Sünden tragen und für uns als Opfer sterben sollte. Er schenkte ihn der gefallenen Menschheit. Er bleibt für immer Mensch. Lesen wir weiter. Um uns seinen unveränderlichen Friedensschluss zuzusichern, gab der Vater seinen einzigartigen Sohn hin, um ein Mitglied der Menschenfamilie zu werden und die menschliche Natur für immer zu behalten. Das ist die Garantie dafür, dass Gott seine Zusage erfüllen wird. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ein bekanntes Zitat, Jesaja 9, Vers 5. In der Person seines Sohnes hat Gott selbst die menschliche Natur angenommen und diese in den höchsten Himmel aufgenommen. Jesus ist der Menschensohn, der Anteil an der Herrschaft über das Universum hat. Als Menschensohn heißt er wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Was hat es ihn gekostet? Unvorstellbar. Er bleibt bis in alle Ewigkeit ein Mensch. Was kostet es uns? Wenn wir heute Abendmahl feiern, ist das nicht die Gelegenheit, um erneut diesen Bund zu erneuern, uns daran zu erinnern, unser Leben ihm anzuvertrauen? Gibt es irgendetwas, was uns davon abhalten sollte? Er ist doch durch und durch gut. Er ist durch und durch heilig. Er ist gerecht. Er möchte uns erlösen. Er hat uns lieb. Ich komme zurück zu dieser Geschichte. Nach dieser langen Bibelstunde, und ich habe euch jetzt nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Ausschnitt gegeben. Jesus konnte das 1000-mal, 1000-000-mal, 1 Milliardenmal besser. Da kommen sie an eine Herberge, heißt es dort. Und Jesus gibt sich den Anschein, als wolle er weitergehen, als wolle er sich jetzt von ihnen verabschieden. Und was machen sie? Sie wollen ihn nicht gehen lassen. Es heißt dort in Lukas, Kapitel 24, Vers 28, sie nötigen ihn und sagen, bleibe bei uns. Es wird doch schon Abend werden. Die Sonne hat sich doch schon geneigt. Bleibe bei uns. Dürfen wir ihm das nicht auch sagen? Heute? Bleibe bei uns. Geh nicht weg. Er hat uns versprochen, dass er immer bei uns ist, nicht wahr? Bis ans Ende der Welt. Dessen sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und dann haben sie sich zusammengesetzt. Und er übernahm den Part, für das Brot zu danken und es zu brechen und es ihnen zu geben. Und sie haben bis dahin immer noch nicht gewusst, wer dieser Fremde ist, der sich so gut in den Schriften auskennt und der, so dachten sie am Anfang, nichts mitbekommen hat von dem, was da in Jerusalem passiert ist. War ja ein Passafest, da waren ja viele Pilger hingekommen. Sie sahen einfach nur als einen Pilger. Und als er so mit ihnen Tischgemeinschaft hat, da gehen ihnen die Augen auf. Aber plötzlich, als ihnen die Augen aufgehen, ist er weg. Die schauen sich an. Im ersten Moment wahrscheinlich verdutzt und verwundert. Aber dann sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie entscheiden noch an diesem Abend, nicht dort zu schlafen, nicht dort zu bleiben, sondern sofort wieder zurückzugehen zu den anderen Jüngern und ihnen zu berichten, was sie gerade erlebt haben. Ihr Glaube kam aus der Schrift. Das Wunder hat es natürlich bestätigt, dass er lebt. Aber ihr Glaube kam aus der Schrift. Allmächtiger Gott. Es ist so erstaunlich, wenn wir hineinschauen in dein Wort und dort erkennen dürfen, dass du ein Gott bist, der die Zukunft schon im Voraus kennt. Du hast uns so viele Details gegeben über deinen Sohn und er ist Mensch geworden und es hat sich alles genau erfüllt. Diese über 300 messianischen Prophezeiungen, die wir haben, haben sich genau erfüllt. Außer einer, dass du wiederkommst. Deswegen sind wir hier, Herr, noch, weil sich diese Prophezeiung noch nicht erfüllt hat. Aber unser Glaube ist unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf dein Wort, dass du auch diese Verheißung ganz sicher erfüllen wirst. Wir danken dir, Herr, dass du dein Leben für uns gegeben hast, sodass wir vor dir sein dürfen, als hätten wir nie gesündigt. Wir danken dir, dass du alles für uns sein möchtest. Und so sind wir hier als dein Eigentum und bitten dich, dass du uns ganz als dein Eigentum nimmst, dass du uns ausfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns gebrauchst in deinem Werk und das zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Wir bitten dich auch, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dich so sehr lieben, dass wir dich nicht vergessen können, denn du liebst uns ja auch so sehr, dass du immer bei uns bist. Und dass du uns niemals vergisst. O Herr, hab Dank dafür. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.